Metern zwischen dem Grenzübergang Weil und Badischer Bahnhof.
Die Nachrichten von SRF um 11 mit Kevin Gahannes. Guten Tag. Nach den tödlichen Schüssen an einer Schule in Graz will die österreichische Regierung die Waffengesetze verschärfen. Man müsse mehrere Maßnahmen ins Auge fassen, sagt Kanzler Christian Stocker im Interview mit dem ORF.
Das Waffengesetz verschärfen ist klar. Das kann im Alterslimit bestehen. Das kann in der Art der Waffe bestehen. Das kann in der Eignungsvoraussetzungsprüfung bestehen. Und wahrscheinlich wird alles zusammen angebracht sein, zu überlegen und hier Maßnahmen zu ergreifen.
Mit den Eignungsvoraussetzungsprüfungen meint Stocker strengere psychologische Tests, die man bestehen muss, um eine Waffe kaufen zu können. Die österreichische Regierung werde nächste Woche ein Maßnahmenpaket beschließen, so der Kanzler weiter. Bei einem Amoklauf an einer Schule in Graz hatte ein 21-jähriger Mann Anfang Woche 10 Menschen erschossen. Israel und der Iran haben sich auch in der Nacht gegenseitig mit Raketen und Drohnen angegriffen. Aus beiden Ländern gibt es Berichte über Tote. So sind in Israel 3 Zivilpersonen getötet worden, im Iran 2 Generäle. Unter Beschuss standen in Israel unter anderem die Metropole Tel Aviv. Der Iran meldet Raketeneinschläge beim Flughafen in der Hauptstadt Teheran. Zur Wirtschaft mit 2 Meldungen in Kürze. Der Schweizer Rüstungskonzern RUAG hat einen alten Streit beilegen können mit dem deutschen Unternehmen Global Logistics Support. Die deutsche Firma verzichtet auf ihren Anspruch auf 25 alte Leopard 1 Kampfpanzer aus der Schweiz. Beide Unternehmen bestätigen gegenüber SRF einen Vergleich. Sie stritten seit Jahren um die Eigentumsrechte an den Panzern. Und US-Präsident Donald Trump sagt Ja dazu, dass der japanische Stahlkonzern Nippon Steel das amerikanische Unternehmen US Steel übernehmen kann. Noch vor einem halben Jahr hatte der damalige Präsident Joe Biden sein Veto dagegen eingelegt, aus Gründen der nationalen Sicherheit. Trump hat den Verkauf ins Ausland nun genehmigt. Das Wetter heute meist sonnig und heiß bei 30 bis 33 Grad. Es gibt stellenweise Gewitter, vor allem über den Bergen. Das waren die Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich war Marisa Eckli.
SRF 1 für die Familie.
Und ein Mikrofon für euch in dieser Stunde. Froh, dass ihr im klimatisierten Studio sitzt, Adrian Küpper. Und ich habe mir für euch etwas überlegt. So. Einstellen, Stufe 3, ich hoffe, das ist gut. Radio mit Ventilator extra für euch. Stufe rauf, so. Jetzt können wir anfangen mit Musik, von mir ist gut.
Up in the clouds, flying so high. said I'd rather be. Where else can you do a half a million things all at a quarter to three? When they play their music, ooh, that modern music, they back it with a lot of style, but it's still that same old backbeat rhythm that really, really drives them wild. They say the hotter rock and roll is still beating, and from what I've seen, I believe them. Now the other may be barely breathing, but the
kann ich den Ventilator abstellen, weil sonst versteht man den mich nicht. Voilà, so. Aber habt ihr gemerkt, wie gut es hat da? Das ist eben unser Extra-Service da bei uns auf SRF.
Heiss!
Sommerferien! Habt ihr die schon geplant? Oder macht ihr es ähnlich wie ich? Einfach mal spontan schauen, weil der Sommer in der Schweiz ist ja so schön. Und man könnte ja auch mal anders Ferien machen. Mal nicht alles planen, sondern einfach mal drauf los. Michelle Schönbächler, unsere Co-Leiterin von SRF 1 und persönliche Moderatorin, hat diese Woche bei mir in der Sendung verraten, wie sie mit ihrem 12-jährigen Sohn Alben verreist. Und zwar mit einem Würfel. Das heisst, sie würfeln sich quasi durch die Schweiz. Sie stehen am Bahnhof und würfeln dann drauf los. Und wie das genau geht, wir hören ihr noch mal zu.
Wir haben so vier Sachen, die wir mit dem Würfel in einer Reise machen wollen. Also wir würfeln die Linie, die wir machen. Dann könnte es sein, dass wir das Gleis würfeln. Oder wir würfeln die Abfahrtszeit. Oder wir würfeln die Haltestelle, wo wir rausgehen.
Also gut, stellen wir uns mal vor, es ist ein Samstagmorgen und ihr seid am Bahnhof
Luzern.
Und nachher?
Und dann würfeln wir. Und dann haben wir jetzt das letzte Mal, wenn ich die letzte Reise nehme, die haben wir letzten Sommer gemacht, dann haben wir die Linie erwürfelt. Und dann hat es die Linie auf Bern gegeben. Dann sind wir auf Bern gefahren, dort ausgestiegen. Dann haben wir wieder gewürfelt. Dann haben wir ein 1 und ein 2 gewürfelt. Und dann haben wir geschaut, welcher Zug das am X21 fährt. Also 10:21. Voilà. Und das war ein Zug, der so Richtung Murtensee gegangen ist. Aha. Dann haben wir gewürfelt, in welcher Haltestelle wir raus müssen. Und dann sind wir zu Laupen gelandet.
Und dann seid ihr zu laufen. Und nachher, was ja, macht man mit einem 12-jährigen Bub?
Das ist eben die grosse Kunst oder die grosse, das Spannende dazwischen. Dann überlegt man, was macht man in Laupen? Mhm. Da haben wir herausgefunden, hey, dort hat es ein grosses Maisfeldlabyrinth. Das ist natürlich perfekt gewesen. Das haben wir dann gerade angeschaut. Mhm. Dann hat es ein Schloss in Laupen. Das haben wir ebenfalls besichtigt. Und das sind ja alles Sachen, wo man vielleicht im ersten Moment am Morgen gar nicht dran denkt, dass man auf Laupen könnte in ein Maisfeldlabyrinth gehen. Mhm.
Jetzt habe ich schon so ein bisschen zwischen den Zielen gesagt, Fakten das auch für deinen Sohn?
Hey,
ich meine, es ist ja nicht der Europapark, der wartet oder in so ein Laserabenteuer mit Schiessen oder weiss nicht was.
Ja, vielleicht, wenn es Glauben das gegeben hätte, hätten wir natürlich auch das
gemacht. Ja, aber es kann ja sein, dass er neu herkommt, der seine vier Häuschen hat in der Kirche.
Voilà. Aber das ist eben alles schön. Und das hat der Werni vorher so schön gesagt. Die Schweiz ist so schön. Und ich glaube, man findet in jedem Dorf irgendetwas Spezielles. Man muss halt einfach die Augen aufhören.
Mhm. Warum machst du das? Wie seid ihr drauf gekommen?
Weil es uns eine gute Zeit gibt. Es ist der Weg, den man miteinander macht. Es ist die Überraschung, die kommt. Es ist auch schön, weil man häufig ins Gespräch kommt mit Menschen. Also wir haben das auch schon erlebt. In diesem Zug zum Beispiel auf Laupen, das ist ein ganz kleiner Zug mit wenig Leuten drin gewesen. Und da haben wir tatsächlich zum Kondukteur führen dürfen, schauen, wie es dann eigentlich dort vorne aussieht. Das wäre natürlich nie passiert, wenn man das geplant hätte.
Aber das habt ihr nicht gewürfelt?
Nein, das haben wir nicht
zum Kondukteur führen. Es sind ja Leute, die nachher im Zug reagieren, weil sie merken, ihr seid am Würfeln und fragen Sie.
Ja, absolut. Vor 2 Jahren war das. Sind wir unterwegs Richtung Zürich. Und nachher war die grosse Frage, ja, was machen wir denn in einen Flieger reinsteigen, wenn der zum Beispiel am 21. würde losfliegen. Mhm. Und dann haben die Leute rundherum verstanden, dass wir dort am Würfeln sind. Und dann haben die uns begleitet und haben dann geschaut, was denn unsere nächste Abfahrtszeit, wo die hergeht. Also es war total lustig. Die haben sofort mitgemacht.
Und wäre der Flug eine Option?
Hey, ganz ehrlich, ich habe gesagt, wenn es so ist, dann machen wir's.
Weil wir es. Was sagt der Hammer?
Wir haben ja das Gepäck dabei gehabt. Eine Nacht, irgendwo bleiben wir, egal wo es uns herbringt.
Aber das ist dann auch die Idee, oder? Wenn ihr schon neu seid, dort ein bisschen sein und übernachten entsprechend und am nächsten Tag weiter.
Ja, das wurde irgendwie für mich jetzt, also haben wir so ein bisschen herausgefunden, das lohnt sich dann. Weil wenn man dann irgendwo ist, dann kann man dann auch schauen, was man am nächsten Tag dort noch könnte machen. Also das Zahnbürstli mitnehmen, das Pyjama, es braucht nicht viel. Mhm. Und nachher kann man schauen, wo man herkommt.
Beschissen wird nicht. Also wenn ihr findet, ah, das ist jetzt nicht dorthin, wo wir wollen, kommen wir gehen anders mit einem Mal würfeln.
Wir probieren jetzt nicht zu machen, aber du merkst schon, wir haben auch schon einmal beschissen.
Warum?
Weil wir an einem Bahnhof gelandet sind, wo es ausser Bahnhof nicht viel mehr gegeben hat und nebendran war die Insel Lindau gewesen. Und das hat uns dann doch ein bisschen mehr dorthin gezogen. Ich gebe es zu.
Sehr gut. Hast du Tipps für jemanden, der das gerne noch machen möchte?
Gute Frage. Also eben das, was ich schon gesagt habe, Augen offen behalten, mit den Leuten ins Gespräch kommen, sagen, warum dass man da ist und fragen, was soll ich denn hier überhaupt erleben? Mhm. Ich glaube, das hilft extrem. Und so ein bisschen das Spontane bleiben. Und wenn es dann halt irgendwo ist, wo man nie damit gerechnet hat, man entdeckt auch dort etwas.
L'amore poi cos'è? Dammi una definizione. Combinazione chimica o è fisica attrazione? Sai dire tu cos'è?
Se ti innamorerai, sarà un incrocio di emozioni inevitabile. Non ci sono spiegazioni,
non ci sono spiegazioni,
non è chiaro neanche a me.
Si dice amore quando si accende.
grande prima o poi.
Esigenza, forse la risposta è tutta qui.
Se poi scegli di morire senza porre resistenza, è perché tu in fondo vuoi così. Si dice amore quando si accende, che più rovente non c'è, sbatterci contro.
song for you.
Jonathan, I'll a song for the person.
For
Deborah, I'll a battle.
I'll a song for you.
Jennifer, I'll a song
for the person.
For
Deborah, I'll a battle.
Song for you. Song for you, aber der Song heisst Song for whoever. Und am Schluss ist die Antwort Song for you. Aus meiner Sicht wäre es eben ein Song für euch. Beautiful South da bei uns auf SRF 1. Um 11:30 gibt es bei uns die Samstagsrundschau. Und bis gestern war das neue Vertragspaket zwischen der Schweiz und der EU streng geheim gewesen. Und jetzt hat der Bundesrat die 800 Seiten Vertragstest veröffentlicht. Das Abkommen mit der EU ist auch Thema heute der Samstagsrundschau beim Dominik Meier. Und er wechselt heute wie Perspektive.
Genau, mein Gast vertritt die EU. Es ist der Andreas Schwab, CDU-Politiker, Abgeordneter im EU-Parlament. Er ist einer, der seit Jahren für das Abkommen kämpft und jetzt ziemlich deutliche Worte braucht. Er sagt, er erwartet jetzt eigentlich von der Bundesrat, dass sie jetzt die Parteien dazu bringen, sich klar zu diesem Vertragspaket zu bekennen. Und natürlich alle Bundesratsparteien ausser der SVP, die dagegen ist. Und er sagt klipp und klar, Nachverhandlungen, wie das zum Teil aus Ideen, zum Beispiel in der Mittepartei kursiert, kommen für die EU nicht in Frage.
Samstagsrundschau mit dem EU-Parlamentarier Andreas Schwab, die kommt um 11:30 da bei uns auf SRF.
SRF 1.
Everyone's changing, I stay the same.
Sunshine, of course, auf SRF 1.
SRF Verkehrsinfo von Viaswiss mit SBB und TCS.
In Graubünden ist die A13 zwischen San Vittore und Rovereto in beiden Richtungen wegen eines Unfalls gesperrt und Richtung San Bernardino Stau zwischen Chur Süd und Bonaduz. Am Gotthard-Nordportal ab Erstfeld 9 km Stau, 19 Minuten Wartezeit und am Südportal 4 km Stau, 45 Minuten Wartezeit. Weiter Stau in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland ab Pratteln, Richtung Luzern vor der Verzweigung Wiese sowie zwischen Arisdorf und den Ebenrheintunnel. In der Region Solothurn auf der A1 Richtung Bern zwischen Herkingen und Unsingen, dann in der Zentralschweiz Richtung Luzern auf der A14 ab Buchrain, auf der A2 ab Rotenburg, rund um Zürich vor dem Gubrist Richtung St. Gallen ab Dietikon und Urdorf Nord und auf dem Westring Richtung Chur und in der Ostschweiz auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Wien und Utzwil. Es ist 11:30 Uhr.
SRF 1. Die Samstagsrundschau mit Dominik Meier.
Seit Freitag ist das Vertragspaket zwischen der Schweiz und der EU öffentlich. Jetzt geht die Debatte über wirtschaftliche Vorteile, Souveränität oder Zuwanderung richtig los. Wir wechseln heute die Perspektive. Mein Gast sitzt für die deutsche CDU im EU-Parlament. Er leitet dort die Delegation für die Beziehung zur Schweiz, ja, und kämpft seit Jahren für diese Verträge. Andreas Schwab, willkommen in der Samstagsrundschau.
Grüß Sie.
Ja, Regeln zum freien Personenverkehr, zum Strom, zur Übernahme von EU-Recht durch die Schweiz und. 800 Seiten lang sind die Verträge. Herr Schwab, haben Sie alles bereits gelesen?
Nein, ich habe nicht alles gelesen. Vieles von dem, was hier schriftlich niedergelegt wurde, ist ja schon seit Jahren in irgendeiner Form zwischen den Vertragsparteien auch diskutiert worden. Ich glaube, das meiste ist bekannt. Es sind auch keine Überraschungen im Text. Für diejenigen, die sich mit der Sache beschäftigen, ist das keine Überraschung, was da passiert.
Sie werden ja im EU-Parlament auch abstimmen über dieses Vertragspaket auf der berühmten Skala von 1 bis 10. Welche Note geben Sie dem Abkommen?
Also ich glaube, dass fast 100% der Abgeordneten dem Paket zustimmen werden. Das Abkommen ist aus Sicht der Europäischen Union eben ein Kompromiss. Wir hätten uns natürlich viele Schwierigkeiten ersparen können, wenn die Schweiz sich irgendwann entschieden hätte, der EU beizutreten. dass wir wissen, dass die Schweiz das nicht will. Und deswegen haben wir ein Modell gesucht, das den Schweizer Interessen eben möglichst nahe kommt und gleichzeitig unsere Grundüberzeugungen respektiert. Und da haben wir, glaube ich, einen guten Kompromiss gefunden.
Also auf der Skala von 1 bis 10?
Sagen wir mal 6.
Okay, das tönt jetzt noch mäßig zufrieden. Ihre Parteikollegin, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, hat ja das Abkommen bei Verhandlungsschluss historisch genannt. Der Bundesrat ist viel nüchterner, auch jetzt am Freitag der Außenminister Ignacio Cassis. Man hatte den Eindruck, da zwischen der EU-Kommission und dem Bundesrat die Begeisterung, die sei nicht beidseitig.
Das glaube ich nicht, aber am Ende einer schwierigen Vertragsverhandlung, am Ende von schwierigen Gesprächen, die sich über Jahre hingezogen haben, ist es durchaus nachvollziehbar, dass sie vielleicht jetzt etwas optimistischer tönt als der Schweizer Bundesrat. Aber klar ist natürlich, wenn sie in der Politik etwas erreicht haben, dann müssen sie auch darüber sprechen, was sie erreicht haben und warum sie den Bürgerinnen und Bürgern, die betroffen sind, empfehlen zuzustimmen. Und da bin ich immer noch so ein bisschen gespannt, wann das in der Schweiz passiert. Da hat Frau von der Leyen sicherlich mit ihrer auf diesen historischen Schritt hinweisenden Ansprache einen besseren Punkt gefunden als das, was heute in der Schweiz zu hören war. Denn wir müssen einfach sicherstellen, dass wir in einer globalen Welt der Ungleichgewichte in Europa, und da zähle ich die Schweiz dazu, sicherstellen, dass wir der Raum des Rechts und der Sicherheit bleiben. Ein Raum, in dem nicht die Macht Recht hat, sondern das Recht Macht. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Grundlage in der heutigen Zeit, über die wir uns immer wieder verständigen müssen und die uns auch viele Verbindungen ermöglicht.
Von den 4 Bundesratsparteien hat sich erst eine, die SP, mehr oder weniger zum Abkommen bekannt. Die entscheidenden Parteien, FDP und Mitte, die zögern. Also da müssten bei Ihnen die Alarmglocken läuten.
Ich bin an der Sache ja schon nun seit über 20 Jahren als Abgeordneter im Europäischen Parlament dran. Und deswegen sage ich auch ganz deutlich, wenn es nur um die Analyse geht, dass ich einfach davon ausgehe, dass all die Parteien, die im Bundesrat gemeinsam dieses Stabilisierungspaket für die Bilateralen unterzeichnet haben, jetzt auch in der praktischen Politik in der Schweiz zeigen, dass sie das mit einer klaren politischen Intention gemacht haben und der Bundesrat da am Ende nicht alleine auf weiter Flur steht. Aber es ist natürlich auch eine Verantwortung für die Bundesräte, das jetzt von ihren Parteien entsprechend einzufordern.
Sie haben im April in einer Medienmitteilung Folgendes geschrieben an die Adresse der Schweiz. Zitat: Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Verzögerungen oder gar ein Scheitern der Ratifizierung zu ernsthaften Verwerfungen in unserer Beziehung führen würden. Zitat Ende. Herr Schwab, womit drohen Sie hier der Schweiz?
Nein, Sie haben ja mit mir darüber sprechen wollen, wie die Analyse ausfällt. Und ich glaube einfach, dass wir, wenn wir die Analyse auf sachlicher Basis vorantreiben, feststellen, dass die gleich langen Spieße, die in der Schweiz immer wieder thematisiert werden, natürlich etwas sind, was auch die Europäer interessiert und wo wir halt einfach in der Vergangenheit nicht drüber verhandelt haben, obwohl wir jetzt einen Schritt weiterkommen.
Aber Sie sagen, wenn ihr das nicht rasch genug oder wenn ihr es überhaupt nicht unterzeichnet, dann gibt es Verwerfungen, ernsthafte Verwerfungen. Was meinen Sie da?
Ich meine, die Vertragsverhandlungen sind ja alle auf der Basis der bilateralen Verträge 1 und 2 ausgegangen. In diesen Verträgen gibt es eben diese etwas unschön klingelnde Guillotine-Klausel. Es ist klar, dass wenn wir mit diesen Abkommen nicht vorankommen, natürlich auch die Frage im Raum steht, was passiert mit den anderen beiden? Denn das sind ja ein Stück weit die Grundlagen, die nicht vollständig waren, die wir deshalb um das Stabilisierungspaket ergänzen wollen. Aber das ist keine Drohung, aber es ist in der Analyse einfach die Frage, was passieren würde, wenn wir jetzt nach all diesen Jahren Verhandlungen, Sondierungen, Abbruch etc. wieder keinen Schritt vorankommen würden. In einer Welt, in der Putin die Ukraine vor sich hertreibt, in der wir nicht wissen, was morgen in den USA diskutiert oder entschieden wird, in der der Iran von der Atomwaffe möglicherweise abgehalten werden konnte, in dieser Welt müssen wir uns einfach ehrlich machen und müssen sagen, wenn wir es nicht gemeinsam schaffen wollen, dann werden wir es alleine mit Sicherheit nicht schaffen.
Aber Sie sagen eben letztlich die Guillotine-Klausel, das ist eben diese Klausel, dass wenn ein Vertrag dahin fällt, der bisherigen, dass dann alle wegfallen. Sie sagen einfach, wenn das Vertragspaket nicht kommt, ja dann, liebe Schweizer, dann fallen vielleicht die ganzen Bilateralen weg.
Nein, ich glaube, dass wir genug Vernunft in der Europäischen Union und in der Schweiz haben, die uns zeigt, dass die Zusammenarbeit, die wir bisher begonnen haben, gut ist, dass sie uns alle nutzt und dass es eben bestimmte Felder gibt, wo wir unsere Zusammenarbeit auf noch stabilere Beine stellen müssen, im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, die davon profitieren und davon betroffen sind. Wir haben es in der Corona-Krise gesehen, Deutsch-Schweizer Ehepaare konnten sich nicht mehr sehen, weil sie bei der Papa oder die Mutter jeweils die Grenze nicht mehr passieren durfte, obwohl die Kinder auf der anderen Seite waren. Das sind eigentlich in Mitteleuropa Zustände wie vor 300-400 Jahren. Da sollten wir doch tatsächlich im 21. Jahrhundert drüber hinwegkommen.
Herr Schwab, diese Rhetorik eben, dass dann die bisherigen Bilateralen unter Druck geraten könnten, wenn es ein Nein gibt zum Vertragspaket, das steht ja eigentlich auch in Kontrast zu Ihrem Werbespot, denn Sie sagen, dass gerade in heutigen Zeiten eigentlich vertrauens- und regelbasierte Beziehungen wichtig seien.
Vertrauens- und regelbasierte Beziehungen sind außerordentlich wichtig, aber auch in vertrauens- und regelbasierten Beziehungen muss man natürlich irgendwann ehrlich miteinander sprechen. Und angesichts der Weltlage, die ich beschrieben habe, wird es die Europäische Union, die Europäische Kommission nicht schaffen, weitere Jahre über Dinge zu verhandeln, die wir in der Europäischen Union zwischen allen Mitgliedstaaten längst bei weitem überschritten haben. Es geht ja eigentlich darum, dass wir unsere Zusammenarbeit so strukturieren, dass sie für alle Beteiligten fair ist und dass wir eben auch das Prinzip, dass wenn es Meinungsverschiedenheit gibt, zu einer schnellen, aber fairen Streitschlichtung kommt. Was wir bisher im Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU nicht haben. Und deswegen, glaube ich, sollten wir, wie Sie zu Recht sagen, in einer guten Zusammenarbeit auch ganz offen miteinander kommunizieren.
Tauchen wir ein in wichtige Themen des Abkommens. Als Südpartner, als sehr direkter Nachbar der Schweiz, kritisieren Sie ja seit langem die Maßnahmen zum Schutz der hohen Schweizer Löhne. Diesen Lohnschutz, den regeln die Verträge jetzt neu. Nehmen wir eine süddeutsche Baufirma, die für Aufträge in die Schweiz kommt. Was wird für diese süddeutsche Firma besser mit dem Vertrag?
Also die süddeutsche Firma, die direkt an der Grenze am Rhein arbeitet und gute Kunden in der Schweiz hat, kann zwar jetzt schneller als bisher in die Schweiz zur Auftragserledigung, und die Schweizer sind ja dankbar, dass es die deutschen Unternehmen gibt, aber sie muss sich immer noch 4 Tage vorher mindestens anmelden, was eben mit einem Zeitverzug verbunden ist, der Notfallmaßnahmen häufig unmöglich macht. Es gibt bestimmte Ausnahmen für dringende Maßnahmen, aber in manchen Situationen sind eben 4 Tage ein künstliches Hindernis, das auch nicht zu einer sichereren Kontrolle führt, sondern einfach nur einen Zeitverzug bedeutet. Das ist ein Beispiel, das man eben sehr gut nutzen kann, um zu zeigen, was noch immer an Schwierigkeiten bleibt.
Zur Erklärung eben, die Frist, die jetzt von 8 auf 4 Tage reduziert wird, ist Ihnen offenbar immer noch zu lang die Frist, die Handwerksbetriebe einhalten müssen, bevor sie in die Schweiz kommen, um Aufträge auszuführen. Immerhin von 8 Tagen ist man auf 4 Tagen gekommen. Mit dem Vertrag könnte die EU gegen andere Schweizer Maßnahmen, die eben nicht vertraglich gesichert worden sind, vorgehen bis vor Schiedsgericht. Haben Sie da bereits eine Lohnschutzmaßnahme im Visier?
Nein, definitiv nicht, denn das Ziel dieses Abkommens ist ja, dass wir zu einer insgesamt breit angelegten Verständigung kommen, dass der Schweizer Arbeitsmarkt eben, so wie er sich entwickelt hat, seine Stabilität behalten muss. Das ist ja nicht nur wichtig für die Zustimmung der Schweizerinnen und Schweizer für dieses Vertragspaket, sondern auch für den Zusammenhalt, den sozialen Zusammenhalt in der Schweiz, wenn das Vertragspaket angenommen wird. Denn wir wollen ja mit diesem Vertragspaket bestehende Strukturen nicht über den Haufen werfen, sondern so weiterentwickeln, dass wir alle davon profitieren, also auch die Schweizer. Und da wissen wir, dass es da eine große Sensibilität gibt und deswegen hat man an der Stelle, glaube ich, eine zufriedenstellende Lösung gefunden.
Also können Sie eigentlich garantieren, es gibt ja auch rein schweizerische Maßnahmen, Inlandsmaßnahmen, die jetzt der Bundesrat vorgestellt hat. Von EU-Seite wird es da keinen Angriff auf diese Lohnschutzmaßnahmen geben?
Nein, wir müssen uns darum kümmern, dass wir innerhalb der Europäischen Union den Binnenmarkt endlich weiter verbessern. Wenn wir gemeinsam noch enger zusammenarbeiten, können wir alle davon profitieren, weil damit eben wirtschaftliches Wachstum sowohl in der Schweiz als auch in der Europäischen Union ermöglicht
wird. Also von EU-Seite kein Angriff auf die inländischen Schweizer Lohnschutzmaßnahmen?
Nein, wir brauchen einfach nur Verhältnismäßigkeit und Fairness. Das ist natürlich am Ende immer auch eine Entscheidung, die von Kanton zu Kanton unterschiedlich getroffen werden kann. Aber insgesamt schafft eben das Stabilisierungspaket einen einheitlichen Rechtsrahmen, der Verhältnismäßigkeit zur Grundlage macht. Und das ist ein Prinzip, das wir in der Schweiz kennen, das wir in Europa kennen. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir hier zu einer guten Lösung gekommen sind.
Kommen wir vom Lohnschutz zur Zuwanderung. Das Abkommen regelt das Prozedere anderem rund um die Schutzklausel gegen zu hohe Zuwanderung aus Deutschland, Portugal oder anderen EU-Staaten neu. Der Bundesrat spricht vom Feuerlöscher, den man künftig zur Hand habe, wenn es brennt bei der Zuwanderung. Passt Ihnen dieses Bild?
Ja, allerdings ist es ja so, dass Sie den Feuerlöscher als Staat immer in der Hand haben. Der ist ja nicht erst durch dieses Abkommen eingeführt worden. Also die Schweiz hat nicht durch die Bilateralen den Feuerlöscher bekommen, sondern sie hat den Feuerlöscher immer. Die Schweiz kann jederzeit als souveräner Staat tun und lassen, was sie will. Sie kann sich eben, wenn sie in diesen bilateralen Verträgen entsprechende Vereinbarungen getroffen hat, nur nicht mehr darauf berufen, dass dann die Gegenseite nicht vergleichbare Maßnahmen trifft. Und um diesen Wettlauf der Vergeltungsmaßnahmen auszuschließen, gibt es eben dieses Streitschlichtungsorgan. Und ich glaube, das ist der richtige Weg im Europa des 21. Jahrhunderts, sich hier auf ein verlässliches juristisches Rahmengerüst zu verlassen, das eben im Streitfall auch schwierige Fragen sauber klären kann.
Spielen wir das ganz konkret durch. Der Bundesrat hat ja für die Schweiz bereits Schwellenwerte festgelegt, ab denen er wirklich diese Schutzklausel prüfen will, ob er sie anrufen will. Konkret, wenn die Zahl der EU-Bürger und Bürger innerhalb eines Jahres um aktuell wären es 67.000 Menschen wachsen würde, müsste der Bundesrat die Schutzklausel Anrufung prüfen. Bei einer solchen Zuwanderung würde da die EU Hand bieten und sagen, ja, das sind schwere wirtschaftliche Verwerfungen. Ja, ihr dürft die Zuwanderung bremsen.
Also zunächst mal ist es ja so, je stärker der Bundesrat die Zuwanderung aus der Europäischen Union reduziert, umso stärker wird das Schweizer Bruttoinlandsprodukt ausfallen, weil das natürlich einen massiven Einfluss hat, wie viele EU-Bürger in der Schweiz mitarbeiten, weil die Schweiz eben grundsätzlich auf Bürgerinnen und Bürger auf der Europäischen Union angewiesen ist. Und deswegen bin ich an der Stelle eher unemotional. Aber klar ist natürlich, dass die Europäische Kommission im Falle einer Ausrufung der Schutzklausel sicherlich prüfen würde, welche Mechanismen denn wirklich im Detail dafür eine Rolle gespielt haben. Und wenn die Schweiz nachweisen kann, dass der Schweizer Arbeitsmarkt in eine große Schieflage gerät, dann kann sie sehr gut mit so einer Entscheidung leben, die Europäische Kommission. Wenn es sich nur um Proforma-Maßnahmen handeln sollte, die nicht wirklich im Schweizer Arbeitsmarkt ihren Grund haben, sondern andere Anreizsysteme möglicherweise betreffen, dann wäre die Situation eine andere.
Die Schweiz muss ja im Streitfall glaubhaft machen, dass wirklich sehr schwere wirtschaftliche Probleme aus dieser Zuwanderung erwachsen. Nur dann kann das Schiedsgericht zustimmen. In EU-Kreisen sagt man ja offenbar, das wird die Schweiz nie nachweisen können, solche wirtschaftliche Probleme.
Das glaube ich nicht. Natürlich gibt es Fälle, ich wünsche es nicht, dass sie kommen, aber natürlich kann es Fälle geben, in denen man so eine Verwerfung sehr wohl nachweisen können würde. Das sind aber natürlich dann Fälle, die wir uns jetzt nicht vorstellen wollen. Wir wollen uns nicht andere schwere wirtschaftliche Krisen vorstellen, wo große Schweizer Unternehmen beispielsweise im Pharmasektor in Mitleidenschaft gezogen würden. Aber es mag im Einzelfall schon Fälle geben, wo die Schweiz derartige Verwerfungen nachweisen kann. Und dann finde ich es auch nachvollziehbar, dass ein Land, das seine Souveränität mitten in Europa erhalten will, darauf entsprechend reagieren darf.
Ich möchte es noch konkreter haben. An dieser Schwelle von 67.000 zusätzlichen EU-Bürgerinnen und Bürgern innerhalb eines Jahres, eben das ist die Schwelle, die der Bundesrat definiert hat, hat die Schweiz letztes Jahr sehr eng gekratzt, war nahe dran. Ist es für Sie vorstellbar in dieser Situation, dass das die Schutzklausel auslösen dürfte?
Wenn der Schweizer Bundesrat diese Zahl in den Raum stellt, dann wird er sich dabei was gedacht haben. Ich glaube eben, dass die Bürger aus der Europäischen Union in die Schweiz reisen und umziehen, weil es ihnen in Europa langweilig ist, sondern weil sie in der Schweiz attraktive Arbitsplätze finden und weil das Schweizer Recht eben ausdrücklich zulässt, dass Arbeitsplätze als Immigrations-, als Einwanderungsgrund gelten. Und deswegen würde die Schweiz selber entscheiden müssen, ob sie dieses Wachstum abwürgt, indem sie hier zu Maßnahmen im Bereich der Schutzklausel greift.
Naja, es wäre ja dann der EU zu entscheiden, ob die Bedingungen erfüllt sind aus ihrer Sicht. 67.000 bei der heutigen Wirtschaftslage. Was ist da das Urteil?
Ja, wissen Sie, in Deutschland ist es auch nicht mehr so, dass wir viel zu viele Arbeitskräfte haben. Allein die Entscheidung, die Energieversorgung stärker auf Solar- und Windenergie umzustellen, hat einen Bedarf an Arbeitskräften geschaffen, den wir bis heute nicht vollständig stillen können. Und deswegen werden wir langfristig zu einem Wettbewerb kommen um die attraktivsten Arbeitsplätze. Da muss sich auch Deutschland anstrengen, um weiterhin Arbeitskräfte aus Mittel- und Osteuropa anzuziehen und die eigenen Arbeitskräfte zu halten. Und die Schweiz wird sich auch anstrengen müssen, Also die Idee, dass aus der Europäischen Union unbeschränkt Arbeitskräfte in die Schweiz kommen können und die Schweiz dann irgendwann den Hahnen zudreht, ist, glaube ich, ein Stück weit aus der Zeit gefallen. Es geht darum, den eigenen Wirtschaftsstandort zu erhalten, auszubauen, wettbewerbsfähig zu halten. Und da ist die Schweiz bisher sehr gut mit ihrem System gefahren. Und deswegen glaube ich ehrlicherweise, dass die Zahl als Prüfungsgrund dient, aber nicht unbedingt als Grund, die Schutzklausel gleich anzurufen.
Ein letzter Punkt zu dieser Schutzklausel. Der Bundesrat sagte ganz offen, ja, wenn die EU und dann das Schiedsgericht nicht zustimmen, dass wir die Schutzklausel anrufen dürfen, dann können wir es trotzdem machen. Wir machen das dann einfach, brechen eigentlich das Abkommen mit der EU, dann gibt es halt ein Streitschlichtungsverfahren und mögliche Gegenmaßnahmen. Also quasi der kalkulierte Vertragsbruch vorkalkuliert. Ist das eigentlich akzeptabel für die EU?
Das ist deshalb akzeptabel, weil es nicht wirklich realistisch ist. Man kann diese Auffassung vertreten und sie entspricht auch den gängigen völkerrechtlichen Vorstellungen. Aber sie ist eben nicht wirklich wahrscheinlich, weil die Schweiz möchte sich ja mit diesem Stabilisierungspaket für die bilateralen Abkommen nicht irgendwelche Rechte kaputt machen, sondern neue wirtschaftliche Stabilität ermöglichen. Und genau weil sie das will, hat sie jetzt nicht das Ziel, dieses Abkommen gleich wieder zu zerstören, sondern auf der Basis des Abkommens gut mit der Europäischen Union zusammenzuarbeiten. Aber als völkerrechtlich souveräner Staat kann die Schweiz auch künftig tun und lassen, was sie will. Und deswegen wird sie sich einfach überlegen müssen, wenn die Situation kommt, ob sie wirklich zum Bruch dieser Abkommen dann am Ende beitragen will oder ob sie nicht besser versucht, das bestehende, gut laufende Konstrukt an Verbindungen, an Zusammenarbeitsformen, an den Stellen vielleicht zu korrigieren, wo es Schwierigkeiten gibt und die anderen zu erhalten.
Jetzt haben wir recht reingezoomt in die Themen. Ich möchte rauszoomen etwas. Es wird ja auch viel grundsätzlicher diskutiert in der Schweiz über das Vertragspaket rund um die Souveränität. Die Schweiz müsste künftig in deutlich mehr Bereichen als heute künftiges EU-Recht übernehmen. Das Volk könnte in einer Abstimmung zwar das ablehnen, Nein sagen zu einer Übernahme, aber dann eben kann die EU Gegenmaßnahmen verhängen. Verstehen Sie, wenn Sie sich in eine Schweizer Stimmbürgerin hineinversetzen, dass das einen Abwehrreflex hervorruft?
Also der Unterschied zwischen dem Bürger aus meinem Wahlkreis in Konstanz und dem Bürger in der Schweiz aus Kreuzlingen ist ja nicht so groß. Es sind wenige Kilometer Luftlinie. Die Lebenswirklichkeiten sind weitgehend identisch. Gut, in Konstanz bezahlt man mit Euro, aber am Wochenende kommen wahrscheinlich so viele Schweizer, dass man auch mit Franken inzwischen bezahlen kann. Und deswegen glaube ich, dass die Debatte ein bisschen theoretisch ist.
Ja, ausgerechnet der Präsident Ihrer Schwesterpartei in der Schweiz, also Mitte-Präsident Gerhard Pfister, sagt, er habe Mühe mit dieser Vorstellung eben, dass man Abstimmung kann über eine Rechtsübernahme, aber dann nicht weiß, was mögliche Gegenmaßnahmen ist. Also eine Stimmbürgerin kauft quasi die Katze im Sack. Er sagt, das müsse man möglicherweise in Nachverhandlungen noch einfordern, dass die EU zu Beginn gleich sagt, wenn ihr das nicht übernimmt, gibt es diese Maßnahme. Denken Sie, dass da die EU Hand bietet?
Also die EU wird sicherlich alles tun, um die Schweiz zu überzeugen, dass dieses Stabilisierungspaket etwas ist, was im gemeinsamen Interesse liegt. Wir haben so viele Möglichkeiten, unsere Zusammenarbeit noch im gemeinsamen Interesse zu erhöhen, dass ich nicht glaube, dass wir jetzt darüber nachdenken müssen, gewissermaßen negativ, wie wir uns gegenseitig blockieren könnten, wo die Schweiz EU-Recht nicht übernimmt und die EU dann ankündigt, was sie dagegen tut. Nein, wir müssen jetzt eine positive Agenda finden, was wir gemeinsam in der Welt des 21. Jahrhunderts anstellen wollen, im Respekt der Souveränität der Schweiz.
Gut, die Forderung, also die Idee ist handfest und die kursiert bei mehreren bürgerlichen Politikern, dass man in diesem Punkt Nachverhandlungen fordert mit Brüssel.
Also ich gehe mal davon aus, dass der Bundesrat in den kommenden Tagen erklären wird, dass er das Beste rausverhandelt hat, was für die Schweiz ging und dass deswegen Nachverhandlungen nur möglich wären mit einem weiteren Schaden für die Schweiz und dass deswegen aus Schweizer Sicht schon seitens des Bundesrates derartige Überlegungen nicht gutiert werden. Ich glaube, dass die Europäische Union, nachdem wir jetzt, wie gesagt, von 2014 bis 2018 lange verhandelt haben, die Verhandlungen dann beendet haben, dann irgendwann abgebrochen wurde, dann wieder sondiert wurde, dann wieder verhandelt wurde, bei Fragen, die wirklich schon ganz lange im Raum stehen, sicherlich jetzt nicht in einzelnen Themen noch nachverhandeln können, weil diese Themen auch gar nicht auf dem Tisch liegen. Wir wollen das Abkommen in Kraft setzen. Wir wollen gut mit der Schweiz zusammenarbeiten und jedes Problem, das sich in den Weg stellen sollte, lösen. Wir haben nicht die Absicht und irgendwelche Schubladen mit Strafmaßnahmen verfügbar. Das ist nicht der Setzkasten, der jetzt genutzt wird, sondern es geht darum, die Zukunft gemeinsam positiv zu gestalten. Im Interesse der Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer, der Arbeitnehmer, der Bürger und der Europäer genauso.
Der wahrscheinlich beste Kenner der Schweiz im EU-Parlament ist mein Gast Andreas Schwab von der deutschen CDU. Er ist mir zugeschaltet aus Brüssel. Aus Termingründen zeichnen wir die Sendung am Freitagabend auf. Ich möchte Ihnen kurz, Herr Schwab, Satzanfänge vorgeben, die Sie bitte spontan zu Ende führen. Als Südpartner würde ich sagen, der größte Unterschied zwischen uns und den Schweizern ist
die Verfassung der Schweiz, die einfach ganz anders ist als das deutsche Grundgesetz.
Der Dialekt ist jedenfalls nicht der große Unterschied.
Nein.
Wenn Europa ein Orchester wäre, dann hätte die Schweiz die Rolle als
vielleicht als Trommler im Hintergrund.
Manche würden sagen als Zuschauerin.
Nein, aber nicht jedes Orchester braucht einen Trommler, aber manchmal ist es ganz praktisch, man hat einen.
Bleiben wir bei der Musik. Als Liebhaber klassischer Musik denke ich bei Beethoven zuerst an
als erstes an die Hymne, die wir in Europa zu unserer gemeinsamen gemacht haben, die für uns, glaube ich, eine wichtige Bedeutung hat.
Die Ode an die Freiheit.
Ganz genau.
Wenn meine vier Kinder so alt sind wie ich heute, dann geht es Europa
noch besser, weil der Gotthard dann vier Spuren hat und wir noch schneller in die Schweiz, aber auch durch die Schweiz kommen, um nach Italien oder Frankreich zu fahren, wo wir viele Schweizerinnen und Schweizer in unserem Urlaubsort treffen.
Es gibt ja reale Gefahren für Europa. Sie haben es im Verlauf des Gesprächs erwähnt. Es sind extreme Parteien im Aufwind, fast überall. Die Sicherheit ist in Gefahr. Die Allianz mit den USA, die als Sicherheit, die wackelt. Wie schaut man da optimistisch in die Zukunft?
Der liebe Gott hat uns nur ein Leben gegeben. Wir haben es alle geschenkt bekommen. Wir sollten es gemeinsam so nutzen, dass jeder am meisten davon hat. Und dafür gibt es viele gute Möglichkeiten, wenn wir eng zusammenarbeiten, weil wir in Europa die Dinge selber in der Hand haben. Wir müssen uns nicht von Putin, wir müssen uns nicht von anderen Autokraten reinreden lassen. Wenn wir uns selber richtig organisieren, sind wir so stark, dass uns niemand daran hindern kann, das umzusetzen, was wir wollen. Und da glaube ich, dass die Schweizerinnen und Schweizer letztlich genau das Gleiche wollen wie wir. Manchmal vielleicht in einer anderen Tonlage. Insgesamt sind wir uns da einig.
Die EU, das haben Sie auch angetönt, sieht sich als Hort von Rechtsstaatlichkeit, auch der Menschenrechte. Gleichzeitig, wenn wir nach Deutschland schauen, bricht die neue deutsche Regierung unter Führung ihrer CDU EU-Recht bei der Migration, indem sie Asylsuchende neu an den Grenzen abweist. Haben Sie nicht da auch ein Glaubwürdigkeitsproblem?
Natürlich müssen wir immer wieder selbstkritisch überprüfen, ob das, was wir machen, eigentlich den selbstgesetzten Maßstäben vollständig entspricht. Und deswegen möchte ich jetzt einfach davor warnen, niemand hat jemals behauptet, die Europäische Union sei perfekt. Aber der italienische Schauspieler, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist, hat mal gesagt, die EU, die europäische Idee, ist die einzige Idee, die in ihrer Schönheit alles andere überwältigt, weil wir sie umsetzen können. Viele politische Ideen in der Zeit sind als politisch schön gestorben. Nur die europäische Idee konnten wir umsetzen. Und deswegen sollten wir uns gerade in der Schweizer Debatte davor hüten, immer den Eindruck zu erwecken, die EU sei perfekt. Mitnichten. Die EU ist nur so perfekt wie die 27 Mitgliedstaaten, die in ihr zusammenarbeiten. Und da gibt's viel zu verbessern.
Zum Beispiel eben auch den Kurs Ihrer CDU-getragenen deutschen Regierung mit den Grenzkontrollen und den Zurückweisungen von Asylsuchenden. Unterstützen Sie das?
Also Politik ist immer die Entscheidung darüber, was die Bürgerinnen und Bürger verlangen, ohne populistisch zu sein. Und das ist eine schwierige Gratwanderung, weil natürlich in einer Welt, die so stark interaktiv geworden ist, wo so viele Faktoren aus fernen Gegenden inzwischen Auswirkungen auf Deutschland und Europa haben, ist es für den Bürger häufig schwierig, alles zu durchblicken. Und deswegen sind bestimmte Maßnahmen eben zum Zeitpunkt ihrer Durchführung von einer Mehrheit als notwendig angesehen, auch wenn sie bestimmte rechtliche Rahmenregelungen tangieren. Und deswegen hoffe ich, dass es uns gelingt, diese Grenzkontrollen baldmöglichst wieder abzuschaffen, indem wir einen einheitlichen europäischen Rechtsrahmen wirklich durchsetzen, der an den Außengrenzen für mehr Sicherheit für Europa, aber auch für mehr Sicherheit für die Flüchtlinge sorgt.
Zugespitzt haben Sie eigentlich gesagt, wenn der Druck steigt, und der Druck kommt im Moment von den rechten Parteien, die zulegen, dann sind halt die europäischen Demokratien bereit, mit dem Rechtsstaat zu brechen.
Nun, also der Rechtsstaat bleibt, denn es kann ja jederzeit auch der Europäische Gerichtshof über die Grenzkontrollen entscheiden müssen, wenn er angerufen wird. Ich glaube nicht, dass man so einfach zusammenfassen kann, dass man rechtem Druck nachgibt, sondern dass die Bürgerinnen und Bürger eben zum Teil, weil wir einfach ein hohes Maß an Wohlstand erreicht haben, aber zum Teil, weil sie eben auch selber eigene Erfahrungen, eigene negative Erfahrungen mit bestimmten Entwicklungen gefunden haben, ein Unwohlsein haben, das sich eben in dieser Wahl rechter Parteien teilweise niederschlägt. Und unsere Logik war immer, wir müssen die Bevölkerung davon überzeugen, dass dieses Unwohlsein unberechtigt ist, weil wir in der Sache die Bevölkerung davon überzeugen können, dass die Maßnahmen, die wir treffen, in die richtige Richtung führen. Und das ist jetzt ja auch das Ziel der neuen Bundesregierung. Da ist vielleicht auch einiges schiefgelaufen und das wollen wir jetzt richtig machen.
Zu den Grenzkontrollen haben Sie vor 2 Jahren in einem Interview gesagt, dass die eigentlich faktisch nichts bringen, wenn man die verschärft.
Na, wenn ich das vor 2 Jahren gesagt habe, dann habe ich da heute nicht viel hinzuzufügen. Es ist eine Maßnahme, die sicherlich vor allem ein öffentlichkeitswirksames Element hat. Sie würde in ihrer Wirkung sehr viel stärker Wirkung entfalten, wenn es gelänge, sie mit den ganzen Nachbarstaaten wirklich abzustimmen. Wenn wir also tatsächlich gemeinsame Kontrollen durchführen würden, da sind wir momentan nicht dabei. Unser Ziel in Europa ist, dass wir den Zugang zum europäischen Markt, zur EU insgesamt an den Außengrenzen verbessern. Und bis dahin, das sagen ja auch die Bundeskollegen, wollen sie daran wollen sie mitarbeiten, aber auf dem Weg dorthin sehen sie eben momentan die Notwendigkeit dieser Kontrollen. Ich glaube, dass diese Kontrollen über die nächsten Monate wieder abgeschafft werden, weil wir aus Europa zeigen können, dass wir am stärksten sind, wenn wir gemeinsame Außengrenzen schaffen.
Wir sind am Schluss der Sendung. Andreas Schwab, wenn wir eine Sekunde noch einmal kurz auf das Vertragspaket zurückschauen zwischen der Schweiz und der EU, sind Sie eigentlich abergläubig?
Überhaupt nicht.
Also, dass die Verträge an einem Freitag, dem 13., öffentlich geworden sind, das wird kein schlechtes Omen sein.
Nein, ich freue mich, dass ich an einem Freitag, den 13., bei Ihnen in der Sendung sein durfte.
Und ich danke Ihnen, dass Sie mein Gast waren. Andreas Schwab, vielen Dank.
Danke Ihnen.
Und man hat auch entsprechend gemerkt, dass das Gespräch gestern Freitag am 13. ist aufgezeichnet worden.
SRF Verkehrsinfo.
Vorsicht in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Kriegstetten und Lutherbach besteht Gefahr durch eine Kette auf der Fahrbahn. Richtung Bern Stau zwischen Gunzgen und Önsingen. Dann in Graubünden ist die A13 zwischen San Vittore und Roveredo in beiden Richtungen wegen eines Unfalls gesperrt. Richtung San Bernardino Stau zwischen Chur Süd und Bonaduz. Dann am Gotthard Nordportal ab Ersfeld 9 Kilometer Stau und 90 Minuten Wartezeit und am Südportal 4 Kilometer Stau und 45 Minuten Wartezeit. Dann Stau in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland ab Schweizerhalle Richtung Luzern vor der Verzweigung Wiese. Dann in der Zentralschweiz auf der A14 Richtung Luzern ab Buchrain. Dann rund um Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen und auf dem Westring Richtung Chur.
Die Nachrichten von SRF um 12 Uhr mit Konrad Muschk. Guten Mittag. Nach den tödlichen Schüssen an einer Schule in Graz will die österreichische Regierung die Waffengesetze verschärfen. Man müsse mehrere Maßnahmen ins Auge fassen, sagt Kanzler Christian Stocker im Interview mit dem ORF.
Das Waffengesetz verschärfen ist klar. Das kann im Alterslimit bestehen, das kann in der Art der Waffe bestehen, das kann in der Eignungsvoraussetzungsprüfung bestehen und wahrscheinlich wird alles zusammen angebracht sein, zu überlegen und hier Maßnahmen zu ergreifen.
Mit den Eignungsvoraussetzungsprüfungen meint Stocker strengere psychologische Tests, die man bestehen muss, um eine Waffe kaufen zu können. Die österreichische Regierung werde nächste Woche ein Maßnahmenpaket beschließen, so der Kanzler weiter. Bei einem Amoklauf an einer Schule in Graz hatte ein 21-jähriger Mann Anfang Woche 10 Menschen erschossen. Israel und der Iran haben sich auch in der Nacht gegenseitig mit Raketen und Drohnen angegriffen. Aus beiden Ländern gibt es Berichte über Tote. So sind in Israel 3 Zivilpersonen getötet worden, im Iran 2 Generäle. Unter Beschuss stand in Israel unter anderem die Metropole Tel Aviv. Der Iran meldet Raketeneinschläge beim Flughafen in der Hauptstadt Teheran. Zur Wirtschaft. US-Präsident Donald Trump hat einen Erlass unterzeichnet, der es dem japanischen Stahlkonzern Nippon Steel ermöglicht, das amerikanische Unternehmen US Steel vollständig zu übernehmen. Noch vor einem halben Jahr hatte der damalige Präsident Joe Biden sein Veto dagegen eingelegt, aus Gründen der nationalen Sicherheit. Nippon Steel bezahlt knapp 15 Milliarden US-Dollar, verpflichtet sich aber zu Investitionen ins US-Stahlgeschäft in Höhe von 11 Milliarden Dollar bis 2028. Der US-Regierung wurde eine sogenannte goldene Aktie zugesichert. Diese gibt Washington ein Vetorecht bei wichtigen Entscheidungen, die den US-Traditionskonzern betreffen. Der neue Konzern würde, gemessen an der Produktion, der drittgrößte Stahlkonzern.